Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen, Dele Blocher. Wir sind nochmal an dem Ort von der letzten Woche, immer noch in der Musikinsel Rheinau. Es hat uns so gut gefallen, wir sind gerade geblieben. Die Resonanz ist eigentlich gut angekommen, oder?
Ja, ja, das ist klar, das wirkt als solches, oder? Das ist da und man muss gar noch nicht recht wissen, was da passiert. Es ist schon gut. Das ist ein Ambiente. Ein Ausblick auf alle Seiten und die historische Gebäulichkeit, ich sage immer in diesen historischen Gebäulichkeiten, das steckt in den Mauern, was da innen abgelaufen ist.
Haben die Katholiken schon noch gute Sachen gemacht, oder?
Ja, 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 da sind wir ja altkatholisch gewesen. Oder? Das sind unsere Grosseltern. Ja, ist doch wahr, wir haben ja erst im 16. Jahrhundert uns getrennt. Das geht natürlich weiter zurück. Und Benediktiner haben es vor allem gut gemacht. Und Musik. Das ist eigentlich etwas vom Dauerhaftesten, das ist von den Klöstern, wo weit in alle Zeiten herausragt. Ich weiss nicht, ob es einen Mozart gegeben hätte, ohne die Kirche, die diese Musik gefördert hat. Auch wenn er geschumpft hat über den Bischof von Salzburg, oder? Der hat geschumpft, der kann mir am Anlecken, hat er geschrieben. Wo der Vater gesagt hat, er will, dass er irgendwo eine Messe schreibt, ja, der kann mir mit Schuhblasen, oder? Aber die haben ihn gefördert und all die wunderbaren Messen gibt es ja gar nicht. Und da geht er weit über das Katholische und über die Messe aus, was der Mozart da gemacht hat. Und das passt da rein. Ist eine Übungsstätte für Musik.
Ein interessantes Phänomen ist, wenn man in der Stadt Zürich, da jemandem erzählt, der Stadtzürcher weiß gar nicht, wo das Rheinau liegt.
Ja, das ist etwas Unglaubliches, fällt mir auf. Die Zürcher fragen, wo ist denn das Rheinau? Das ist ja mit dem Auto.
Halbe Stunde, ja.
Ja, halbe Stunde von Zürich weg. Und liegt im Kanton Zürich an der Grenze, zumindest im Rhein. Also es ist ja unglaublich, wie die Leute. Und vor allem Stadtzürcher, die sehen sowieso nur die Stadt und dann gibt es nichts mehr. Und das ist etwas so Wunderbares, dass wird sich dann schon mit der Zeit umreden.
Also wir werden darüber reden. Eine interessante Woche. Es ist eigentlich der Neubeginn vom vierten Leben von Ihnen. Jetzt sind Sie wieder frei. Der Parlamentsbetrieb ist eigentlich von Ihnen weg. Also Sie starten ja, jetzt ihr neues Leben. Also, haben Sie das gefeiert eigentlich noch ein bisschen, oder?
Nein. Ja. Ich mache nur Fortsetzung. Ich trete nicht zurück, sondern ich gehe einen Sprung führen. Schauen Sie, die wichtigste Frage für ein Land ist, dass man selber im Land kann bestimmen kann, die Zukunft. Die Betroffenen, die hier leben, und das ist das, was uns 20 Jahre begleitet und wo die Polarisierung gibt zwischen den Politikern, der Klasse Politik, den grossen Firmen natürlich, die hier zahlen, die sagen, wir gehen Richtung Europäische Union. Das ist Grösse, das ist Weite. Und die Leute, die hier wohnen, die Mehrheit der Leute, die hier wohnen, sagen, wir wollen selbstständig bleiben. Mindestens haben sie heute erkannt, die Rechte kann man nicht mehr in die EU, aber sie wollen jetzt auf dem kalten Weg in die EU schlaufen. Und leider ist das im Bundesrat schon verloren. Der hat schon beschlossen, dass man das macht. Und die anderen Parteien außerhalb der Schweizerischen Volkspartei, die tun sich jetzt alleine zusammen, zugegen, damit man nicht weiss, was sie machen. Die wollen die Personenfreizügigkeit wieder rückgängig machen.
Also da vom 9. Februar?
Ja, wo die Schweizer vorgesagt hat, das wollen wir nicht mehr. Weil das macht unser Land kaputt. Das ist eindeutig. Wir können nicht jedes Jahr Stadt und Zern neue pflanzen. Das mag man auch infrastrukturmäßig gar nicht machen. Und wenn die Entscheidung nicht im Parlament fällt, dann muss man sie dort führen, wo sie ist. Und das ist in der Volksabstimmung. Ist ja klar, der Betroffene, der Souverän muss abstimmen. Und ich habe gesagt, jetzt muss ich mich auf das konzentrieren. Weil das nützt nichts, wenn ich hier in Bern bei 100 Sachen da mitmache und nachher geben wir die Souveränität preis. Das geht nicht. Und darum, ich bin jetzt, wenn es notwendig ist, habe ich gesagt, ich gehe jetzt ins Parlament. Jetzt habe ich gesehen, nein, das ist vor allem bei dieser starken Bürokratisierung, das ist unglaublich,
da, wir so behalten,
was wir da gemacht haben, ja. Oder? Dann verliere ich Zeit und die nimmt mir Zeit weg vom Wichtigeren.
Apropos Bürokratisierung, haben Sie ein Kündigungsschreiben bekommen von Bern?
ein Kündigungsschreiben.
Dass Sie jetzt austreten aus dem Nationalrat?
Nein, ich habe eins geschrieben.
Ja, und dann haben Sie Bestätigung bekommen, oder?
Nein, aber der Nationalratspräsident hat mir angerufen und hat gesagt, er wollte mich doch noch persönlich verabschieden.
Also das findet statt, oder?
Ja, ich habe ihn dann noch geschwind getroffen über den Mittag.
Da, wo? In Bern,
sowieso zu Bern war, jawohl. Und wir haben dann miteinander ein bisschen plaudert. Wir haben gut können plaudern, er ist ein Jäger.
Aha.
Oder wir haben ein bisschen über die Jacke geredet und so weiter. Und er hat mir
rübliche
Dank, jawohl. Ja. Lustenberger, ja. Ein Luzerner. Also die sind sicher nicht für den EU-Beitritt, wo er herkommt.
Also der Dank vom Parlament haben Sie gehabt. Interessantes Thema, wir sehen es auch immer wieder angetönt. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, Leiden ist ein grosses Wort, aber es stört Sie manchmal ein bisschen, dass man nur immer über den Politikerblocher redet.
Es stört mich nicht. Die eindimensionale Linie kann ich nicht sehen. Ich habe ja, Politik ist für mich immer eine Nebenbeschäftigung gewesen, außer da, wo ich im Bundesrat war. Da bin ich voll beleidigt durch das Amt, aber sonst ist das ein Nebenamt, ein Milizamt, das muss es auch sein. Meine Haupttätigkeit war industrieller. Ich musste ja ein Unternehmen vom Abgrund herausführen. Und das ist heute ein florierendes Unternehmen mit schlussendlich 3'000 Mitarbeitern. Das war meine Haupttätigkeit. Nebenzu habe ich noch Militärdienst geleistet bis 55. Ich war Regimentskommandant. Ich habe viel Kulturelles gemacht. Da bei Rheinau redet man jetzt ein bisschen davon, weil es natürlich wir mussten in den Kantonsrat und so weiter. Das ist ein bisschen publik geworden, aber ich habe viel anderes auch
was
gemacht.
Zum Beispiel
noch? Und ja, ich bin Kunstsammler und ich habe auch viele Ausstellungen unterstützt und auch Bilder natürlich gegeben. Dann habe ich eine weitere Stiftung gegründet, im Musikbereich für Zürcher Sängerknaben und so weiter. Und nicht zuletzt bin ich noch Familienvater, also da ist ja auch noch. Ist ja nicht nebensächlich, dass man auch eine Familie Sorge gibt. Und der Mensch ist eine Einheit. Man kann nicht sagen, jetzt ist der Politiker. Sondern, wenn Sie mal fragen, woher hat er die Kraft in der Politik? Die habe ich, weil ich aus dem Leben rauskomme. Ich habe eine grosse Führungserfahrung gesehen, die Wirtschaft. Die. Ich bin der internationalste Unternehmer, den ich kenne, der im Parlament war. Wir haben 96% heute im Export, zu meiner Zeit etwa 85 hatte. Als einer von den ersten Anfangs 80er Jahren auf China.
Das haben wir schon diskutiert.
Haben wir schon behandelt, oder? Und, die ganze Welt, ich kenne die. Und das einzubringen in die Politik, das ist wichtig. Und nicht da tagelang Unterlagen lesen, die einem die Beamten geschrieben haben, weil sie faul sind, um sie auf zwei Seiten zusammenfassen, oder? Das ist das, was man einbringen muss. Da haben wir ja geredet, das Parlament ist nicht mehr gemacht, da muss man das an sich dann auch mal reformieren. Aber jetzt konzentriere ich mich auf diese Frage mit dem ganzen Hintergrund, den ich habe. Ich bin geschichtlich sehr interessiert. Ich lese immer, wenn ich Zeit habe, lese ich geschichtliche Bücher.
Aha. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wir haben es vor zwei Wochen schon gesagt, Sie haben ein kleines Sekretariat für die neue Organisation, oder?
Ja, wir haben jetzt eine neue Gruppierung gemacht, das Komitee gegen den schleichenden EU-Beitritt. Und da sind wenn wir alle Organisationen, die auch hier dagegen sind, dass man nicht in die EU rutscht, dass die Mitglied werden können und auch Privatpersonen. Wir haben aber jetzt erst im Aufbau begriffen. Wir fangen im Vorstand und wir haben Mitglieder, weil wir darüber reden. Jetzt da, auch dank dem Telebrocher sind ein Haufen Mitglieder gekommen, sind jetzt etwa 2'000. Das ändert jeden Tag natürlich. Es sind 72 Organisationen, grosse und kleine. Und die koordinieren nachher den Kampf gegen den EU-Beitritt, der schleichend ist. Und das, die SEB-Abstimmung ist die wichtigste von allen.
Ist die schon terminiert, oder?
Ja, der Bundesrat hat gesagt, Anfang 2016, ich traue dem nicht, wahrscheinlich wollen sie schnell machen, 2015 vielleicht, das ist aber ein Wahljahr, da wollen sie nicht gern, das ist auch taktisch, oder? Vielleicht sogar noch im November von diesem Jahr, also das wäre dann sehr eng.
Oder? Mhm, und da wäre die Frage bilaterale Ja oder Nein, oder?
Ja, das werden Sie sagen. Wir sind ja gar nicht gegen bilaterale Verträge.
Vielleicht muss man sagen, bilaterale heisst eigentlich ein Vertrag zwischen zwei Parteien.
Zwei Personen, jawohl. Ein Vertrag hat die Schweizer Woche gesagt, wenn wir nicht mehr. Dann haben wir Personenfreizügigkeit.
Das ist entschieden.
Das ist einer. Und jetzt sagen sie, wenn man dem Nein sagt, fallen die anderen auch dahin. Dann geht die Schweiz nicht unter. Die sind, ja, man kann es aufzählen, die sind nicht lebensnotwendig. Es hat deren, die sind praktisch für die Wirtschaft, aber für die EU sind sie ganz wichtig. Vor allem der Hauptvertrag, der Transitvertrag von Norden nach Süden. Da werde ich dann schauen, wie die EU den auslöst. Also da wird natürlich gedroht und da wird die Wirtschaft sagen, der bilaterale Weg, das ist schön. Weil ein Weg, das ist einfach irgendetwas und da kann ja niemand dagegen sein. Aber da muss man auch sagen, um den geht es gar nicht. Es geht jetzt um einzelne Verträge und wir wollen uns nicht binden, dass wir das zukünftige Recht übernehmen und fremde Richter. Um diese Frage geht es.
Jetzt noch eine Frage, wie ist es eigentlich so in der EU? Haben Sie Kontakt jetzt, dass man Sie von der EU schon angesprochen hat, nach der Abstimmung vom
9. Februar? Ja, ich habe schon Kontakt mit ihr, aber nicht von den offiziellsten Leuten. Das ist ja klar, man geht ja nicht zum Oppositionellen. Das ist ja klar. Aber die Kontakt, die ich brauche, habe ich. Das ist jetzt der Vorteil, dass ich Bundesrat war, kenne ich natürlich verschiedene Leute, die ich dort zu tun kann.
Also auch in einer politischen...
Also wenn man in der Schweiz orientiert über etwas mit der EU, muss man auch noch zu der EU fragen. Ja. Die sagen noch eher, wie es ist. Aha. Die vernebeln weniger. Ja, vernebeln weniger, weil die wissen gar nicht, dass man das muss vernebeln.
Aktiv in Brüssel, wann sind Sie dort eigentlich das letzte Mal gewesen?
Aktiv bin ich letztes Mal im letzten Bundesratsjahr.
Ja.
Da musste ich einfach als Bundesrat gehen. Wir waren ja in der Konferenz von der Europa-Sicherheits- und Justizminister. Da sind wir dabei, wegen Schengen. Und dort hatte ich zu tun und habe mich dort auch gewehrt für Sachen und bin sogar einmal durchgekommen. Das ist ja,
also in Brüssel selber?
Ja, ja, das war. Plötzlich, das ist eine interessante Geschichte, oder? Plötzlich ist die EU gekommen, die hat sich natürlich immer zuerst selber getroffen und hat gesagt, man wolle die polizeiliche Nacheile. Für jedes Delikt, das im Staat gelte, können wir nacheilen im anderen Staat. Also man hebt quasi die polizeiliche Hoheitsgewalt auf. Weil man gesagt hat, es ist doch nicht sinnvoll, ein Verbrecher nur bis zu den Grenzen, der kommt der Nächste. Hat ja etwas. Aber ich bin hellhörig geworden, wo sie gesagt haben, das sind nur für Delikte, die in einem Staat gelten, auch wenn der andere Staat kein Delikt ist. Und da habe ich gesagt, aha, in Polen ist einer ein Verbrecher, eine Frau eine Verbrecherin, die zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch betreibt. Bei uns ist das kein Verbrechen. Also kann ein polnischer Polizist kann eine Frau verfolgen in der Schweiz, für etwas, das bei uns nicht gilt. Und da haben meine Leute, die Unterhändler, sind gekommen und gesagt, ja, wir müssen halt dem zustimmen, da stimmen alle zu. Sag ich, dem stimmen wir doch nicht zu. Sie haben bis zum Schluss sieben dagegen. Sie müssen sagen, das muss in der Schweiz eine Volksabstimmung geben. Ich habe nicht gewusst, ob es eine muss geben, aber ich finde mal, es hätte eine müssen geben, weil das ist gegen das Prinzip, das wir haben, dass man Rechtshilfe leistet und da wäre ja auf polizeilicher Stufe und so weiter. Da gibt es eine Verwilderung, oder? Und dann haben die gesagt, ja, wir sind allein, sagen sie, sind allein. Nachher sind die gekommen nach dieser Konferenz und gesagt, es ist etwas ganz Komisches passiert. Wir sind gekommen und gesagt, wir bringen das nicht durch. Unsere Bundesräte wollen das nicht. Und ja, wir müssen da Nein sagen. Und dann ist auf einmal der Engländer kam, das wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Dann ist der Däne gekommen, das wollen wir auch nicht. Die Österreicher haben hinten herum gesagt, wir sind froh, wenn wir das machen, wir können nicht dagegen sein. Wir haben den Vorsitz dieses Jahr. Oder? Alles da die üblichen Mischmäschchen. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist gut, wenn sogar die, die stimmen dagegen sind. Dann bin ich an die Konferenz gegangen, wo wir das jetzt beschliessen sollen. Dann hat die
Vorsitzende... Sie auch in Brüssel, oder?
Ja, in Brüssel, ja. Dann hat die Vorsitzende gesagt, sie sei sehr enttäuscht, dass wir das jetzt nicht durchbringen. Das war also die Österreicherin, oder?
Wo eigentlich eine andere Meinung hat.
Ja. Ja, dass wir das nicht durchbringen. Und vor allem, dass wir das am Anfang nicht gesagt hätten, aber... Und er hat gesagt, es ist ein Sicherheitsrisiko und alle da die Sprüche, oder? Und ja, wenn es halt nicht gegessen hat, dann hat der Engländer geredet und gesagt, warum sie dagegen sind. Und noch einer, zwei. Und dann hat der Verantwortliche von der Justiz geredet. Und dann ist Folgendes passiert. Da können ja nur die Schweiz loben. Die hat von Anfang an gesagt, wir sind dagegen. Und die anderen haben nichts gesagt von dem.
Sie sind dann noch tadelt worden,
weil sie erst am Schluss eingeschwenkt haben. Und ich habe uns gesagt, seht ihr, es lohnt sich, auch das viel erlebt im Leben. Am Anfang auch alleine zu sein. Und dann muss man halt schauen, ob sich das Richtige durchsetzt. Und da hat es sich durchgesetzt, das ist eine kleine Frage.
Ja klar, für die Betroffenen natürlich.
Ja. Natürlich, die haben ja nicht nur den Schwangerschaftsabbruch in den Händen, natürlich auch die Steuerhinterziehung, oder? Das war ja schon klar gewesen. Die sind, ich habe einfach nicht geredet von dem, aber die sind, haben natürlich gedacht, wir könnten bis zu den Banken schauen, ob einer was für Konto und wo was hat und so, oder?
Also dafür jetzt konkret, nochmal ein Fall, ist ja gleich interessant, wenn das angenommen worden wäre, dann würde im Prinzip die deutsche Polizei oder der deutsche Staat hätte einer in der Schweiz verfolgen können und sagen,
du und bist... Und zwar auch für Delikt, die die haben und wir haben. Auch das finde ich nicht in der Ordnung. Da muss eine Absprache stattfinden, das gibt es ja heute, aber da muss eine Absprache stattfinden. Man kann nicht von selber einfach einem Nachheben über Grenzen.
Also wäre die CD-Diebstahl wäre auf eine Art legalisiert worden?
Ja, natürlich.
Einer könnte in der Schweiz das legal machen.
Zum Beispiel, oder? Und eben die Steuer hinterziehen, wo bei uns ja kein Verbrechen ist, hätten die auch können verfolgen bis von die Banktüren an und so weiter. Das hätte eine Verwilderung gegeben. Und das gibt es heute nicht, dank dem, dass wir Widerstand geleistet haben und einfach gesagt haben, ja gut, weil ich habe denen auch meinen Mitarbeitern gesagt, wir können am Schluss auf der Ministerebene nachgeben, wenn wir nachgeben müssen, aber ihr müsst sicher nicht nachgeben. Und ihr könnt ja auch sagen, jetzt ist der Rücken gestärkt. Ja, wir wollen den Job und unser Chef zuhause, da, dass ich so einem Verrückten sehe und so. Das gehört ja auch dazu in den Verhandlungen, dass man sich rausnehmen kann, oder? Und sagen, wir zwei sympathieren, aber wir müssen ja unsere Chefs sind. Das gehört ja dazu, oder? Ja.
Interessant, also auf jeden Fall, Sie starten jetzt mit dem. Gibt es denn da schon irgendein Programm?
Ja, also das Programm
wird... Also der Hauptpunkt ist jetzt die Bekämpfung von dieser
Abschiebung? Jawohl, ja. Es wird natürlich auch von außen aufgezwungen, wenn das entschieden wird. Und das wird auch aus taktischen Gründen, weil die schauen dann das, dann sagen, sie sind jetzt dran am Verhandeln mit der EU, die technischen Gespräche finden statt. Und da muss man auch gut beobachten. Nur zum Beispiel, was in der Schweiz läuft. Ich lese die letzte Woche vor den Vorwartenwil-Gesprächen, wo sich Bundesratsparteien treffen. Die Bundesratsparteien, in Klammern ohne SVP, haben sich vor der Sitzung getroffen und haben beschlossen, jetzt müsse das durchgesetzt werden, die Initiative, die das Volk beschlossen hat gegen Zuwanderung, gegen Masseneinwanderung. Da habe ich gesagt, was? Treffen sich die ohne die SVP? Freisinnig und die CVP und so weiter mit der SP. Was? Und die SP hat beschlossen, sie will, dass wir das durchsetzen. Wo jetzt zwei Monate gesagt hat, das werde ich nicht durchgesetzt. Und jetzt muss man anfangen, das Hirn laufen lassen. Was ist echt da dahinter? Und dann kann ich anfangen, nachforschen und fragen. Und die Arena, der Müller gesehen und schauen, was die sagen. Heute ist es klar. Die haben beschlossen, jetzt schnell einen konsequenten Entwurf machen. Dann gehen wir zu der EU und dann muss es so sein, dass die EU Nein sagt. Und wenn sie Nein sagt, kommen wir zurück und sagen, wir können uns nicht einigen mit der EU, bevor man überhaupt verhandelt hat. Und das haben sie schon abgemacht mit der EU. Gut, jetzt, wenn das so ist, machen wir jetzt den Rahmenvertrag. Der heisst, für alle Verträge, die bestehen und Verträge, die nachher noch kommen, wird jetzt das künftige Recht übernommen. Und jetzt gibt es Juristen, kommen Professoren von der Uni und sagen, hört, das macht nichts. Der internationale Vertrag geht vor und in der Initiative steht, dass man muss verhandeln, dass wir das durchbringen. Es steht aber nicht, man muss künden. Das stimmt. Kündigung ist ja dann nachträglich, oder? Wenn man nicht einig wird, ist der letzte Schritt die Kündigung. Also lassen wir das sein. Jetzt merkt man, was da passiert. Das Volk flüsst etwas in der Bundesverfassung. Mhm. Und die Herren in Bern finden Trick und sagen, das ausländische Recht geht vor der Bundesverfassung und das Volk wird austrickst. Da sieht man, wie gross das die Gefahr ist. Und das ist jetzt meine Aufgabe, das zu machen. Da kann ich nicht noch auf Bernis Parlament.
Also, das war ein schönes Schlusswort. Wie gesagt, eine weitere Aussendung von Tele Bloch nochmal für die Leute, die es jetzt ein bisschen mitverfolgt haben. Nochmal der lange Gang. Wie viel Zimmer hat es eigentlich in dieser Musikkünstlerin?
Das sind 65, also 65 Zellen,
ja.
Wo Schlafzimmer sind, Schlafräume, ein Doppelzimmer. Also 130 Leute, wenn es voll ist.
Wahnsinnig weitläufig, wenn man durchläuft.
Ja, natürlich. Das ist natürlich viel Raum. Ja. Und das schlägt sich eben auch in den Kosten nieder.
Sie zahlen, glaube
ich, in allem, nicht nur in der Miete.
300'000 Franken
Miete. Ja, 350'000 Franken Miete im Jahr. Und das ist, der Mietzins ist sehr teuer für das, oder? Dass grosse Räume sind. Und der Unterhalt, also Reinigung, ist ja enorm natürlich da. Und man hat viel, viel Weg, oder? Aber das ist der Preis für das Historische, das da ist, wo man halt auf sich nehmen muss.
Also, herzlichen Dank, Christoph Blocher. Das war eine weitere Sendung, Tele Blocher. Nächste Woche, ich muss ja nicht mehr sagen, sehen wir uns wieder und schönes Wochenende.